Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben schon viel Gutes gehört heute Morgen. Schon ein schöner Einstieg, ein wertvoller Einstieg. Auch mit diesen Liedern. Ich habe mich richtig gefreut heute. Eine junge Band und der alte Prediger, das passt doch super zusammen. Und ich tue jetzt euch vorpredigen über die. Aber es wäre eigentlich besser, wenn wir das einander vorleben. Alle miteinander einander vorleben. Und ich werde das nicht vorpredigen. Und ich muss gerade zum Einstieg sagen, das ist nicht meine Predigt. Ich habe die Predigt zusammen gemacht mit Rosmarie, meiner Frau. Ich habe gefunden, zu einem solchen Thema, da müssen wir doch wirklich beide hören. Ich habe sie eingeladen, ja, sie soll doch auch vorkommen mit mir reden, aber das hat sie dann nicht wollen. Also ich rede für uns beide. Die Ehe nach dem Herzen Gottes. Ich gehe das Thema so an. Ich möchte zum Einstieg einen kurzen Blick werfen auf die Schöpfung von Mann und Frau. Und dann gehen wir das Thema an. Die Ehe nach dem Herzen Gottes. Vor allem auch mit zwei Fragen. Was sind die Herausforderungen von einer gelingenden Ehe? Und was macht man, dass eine Ehe verhebt? Lange Zeit. Bis dass der Tod euch scheide. Und am letzten Teil möchte ich noch ein paar Facts von Paulus in den Raum stellen über die Stellung von Mann und Frau in der Gemeinde. Ich möchte noch beten zum Anfang. Vater, wir danken für dein Wort. Danke, dass wir das dürfen wissen, wie das alles geworden ist mit uns. Und danke jetzt auch für deine Gegenwart. Bist du präsent durch deinen Heiligen Geist. Gib Gnade zum Hören und gib Gnade zum Reden. Danke vielmals. Amen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns Menschen geschaffen als seine Gegenüber. Er hat uns geschaffen und hat uns ganz bewusst wollen in seine Gegenwart hineinstellen. Zu ihm Mann. Wir sind ihm ähnlich. Nach seinem Bild, nach seinem Vorbild geschaffen. Ein Wesen mit freiem Willen und mit Entscheidungskraft. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Es war also nicht so, dass Gott Schnipp gemacht hat und dann ist Adam da gestanden. Sondern er hat recht feines Material, wenn ich hier lese, Staub von der Erde. Feines Material genommen und den Mann geformt. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber ich nehme an, dass er das in jedem Detail gemacht hat, dass da nichts gefehlt hat, von Kopf bis Fuß. Und dass auch Sixpack da gewesen sind. Und dann hat er auch die Frau gebaut. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da muss ich jetzt den Text unterbrechen und etwas sagen zu dem. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, eine Hilfe machen. Da könnte man es auf zwei Seiten falsch interpretieren. Also die Frau steht nicht über dem Mann im Sinn von, ach, die armen Männer. Die hilfsbedürftigen Männli, die brauchen starke Frauen zur Seite. Nein, so nicht. Und andererseits darf der Mann auch nicht die Frau degradieren zu einem Hilfspersonal. Auch das ist völlig falsch verstanden. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Mann nahm und brachte sie zu ihm. Auch da ist wieder etwas sehr bemerkenswert. Die Frau war nicht einfach ein Duplikat vom Mann, wo dann Gott noch ein bisschen verändert hat, dran natürlich. Nein, er hat auch die Frau von Grund auf neu geschaffen. Sind beide nachher aus dem gleichen Material da gewesen, aus Knochen und Fleisch. Aber Gott hat die Frau ganz bewusst neu geschaffen. Von Anfang an. Und hat die Frau geschaffen, dass sie passt auf den Mann hin. Genial geformt, wunderschön gebaut. Einfach einzigartig. Und der schönste Satz, oh, ist schon weg. Oh ja, zeig sie noch einen. Der schönste Satz finde ich der letzte hier. Und er brachte sie zu ihm. Gott hat Eva genommen und sie zum Adam gebracht. Und als ich das gelesen habe, ist mir eine Hochzeit in den Sinn gekommen. Wie der Brutvater seine Tochter an den Arm nimmt und dann ganz andächtig vormarschiert zum Traualtar und sie in Brütung anbringt. So ein schönes Bild. Gott selber hat alle riesen Freude gehabt an dem, was er geschaffen hat. Und er bringt sie selber zum Adam. Er hat sie nicht einfach ins Paradies gestellt. Jetzt schaue ich auf die Uhr, wie lange es geht, bis du Adam findest. Er hat sie zu ihm gebracht. Und der Adam hat eine riesen Freude gehabt. Wow, die passt ja völlig zu mir. Von der Schöpfung her können wir also Folgendes festhalten, ohne jetzt schon an die Ehe zu denken. Gott hat Mann und Frau geschaffen als zwei unterschiedliche Geschlechter. In zwei unterschiedlichen Körperformen. Männer sind anders als Frauen. Und sie sind entsprechend ihren Aufgaben so gebaut. Beide sind mit Gaben ausgestattet. Beide, Mann und Frau, sind gleichwertig vor Gott in seinen Augen. Und beide sind unerhört von Gott gewürdigt, seine gegenüber zu sein. Eine größere Würde können wir uns Menschen gar nicht vorstellen. Beide sind geschaffen, um einander gegenüber zu sein. Sie ergänzen einander. Wie es nicht besser könnte sein. Perfektion von der Schöpfung von Mann und Frau liegt nicht im einen oder im anderen, sondern Perfektion von der Schöpfung von diesen beiden liegt im Miteinander und im Nebeneinander. Das ist einfach perfekt. Das Miteinander und Nebeneinander von Mann und Frau. Das gilt grundsätzlich einmal für das Nebeneinander von Mann und Frau im Alltag, abgesehen vom Zivilstand. Im Alltag, im Arbeitsplatz, an der Gesellschaft, wir sind beides sehr begabte, würdevolle Menschen und von Gott sehr hoch angeschaut. Und auf dieser Basis möchte ich einmal euch, liebe Männer und Frauen, sagen hier im Gottesdienst, ich finde es super, dass es euch gibt, liebe Mann. Ich finde es super, dass es euch gibt, liebe Frauen. Ich finde das toll. Das ist ein Geschenk. Egal, ob ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden, es ist gut, dass es euch beide gibt. Männer und Frauen. Und ihr alle sind von unschätzbarem Wert, auch hier in der Gemeinde. Wir tun doch einander gut. Frauen den Männern und Frauen. Frauen den Männern und den Männern den Frauen. Ohne die einen oder anderen würde es einfach sehr viel fehlen. Die Ehe nach dem Herzen Gottes. Natürlich hat Gott, als er Mann und Frau geschaffen hat, auch gerade die Familie im Fokus gehabt. Er hat ja wollen, dass sich Menschen entwickeln. Und vermehret, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Das war der Auftrag. Ehe ist zutiefst lebensfördernd. Und nicht nur in dem Sinn, dass sie Kinder haben können und neue Menschen zum Leben erwecken. Nein, auch schon nur Partner miteinander sind lebensfördernd. Sie tun einander gegenseitig fördern. Sie helfen einander gegenseitig, sich zu entwickeln. Es ist erstaunlich, wie Gott sich dem Paar angenommen hat. Er war immer wieder da. Und auch nach dem Sündenfall war Gott da. Er hat das Paar nicht einfach im Schicksal überlassen. Auch nach dem Sündenfall nicht. Er ist gekommen. Er wollte wissen, wie es ihnen geht und was sie machen. Und ich bin überzeugt, dass es Gott heute noch interessiert, wie es dir in deiner Ehe geht. Warum? Weil die Ehe war seine Idee. Er hat das Projekt gestartet. Und darum ist er interessiert, wie es in jeder Ehe geht von uns. Die Ehe ist in den vergangenen Jahren leider immer mehr abgewertet worden. Und sie wird zusehends weniger geschätzt. Immer weniger. Und die Menschen haben vor einem solchen Bund immer mehr Respekt, um nicht zu sagen Angst. Aus zwei Gründen. Tatsache, dass heute schon mehr als jede dritte Ehe wieder aufgelöst wird, wieder geschieden wird. Das verunsichert. Das verunsichert doch. Schaffen wir das? Können wir das besser als andere? Zweitens, auch die sehr hohen Erwartungen von einer Ehe verunsichern. Die Medien trichtern uns ein, dass das Leben so viel wie möglich bieten muss. Es wird uns eingetrichtert, dass wir uns so viel wie möglich leisten, bis zum Leistenbruch. Vom Ehepartner wird erwartet, dass er meine Bedürfnisse doch befriedigt. Und dann hast du noch deine eigenen Interessen und dein eigenes Freizeitprogramm mit in die Ehe eingebracht. Das willst du auch nicht loslassen. An dem willst du auch festhalten. Und nebst allem noch den Rucksack vom Beruf, von der Arbeit oder vom Muttersein, was auch immer. Und früher oder später kommt auch die Frage auf, hey, schaffe ich das, mit dem Partner ein halbes Jahr 100 zusammen zu leben? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ein halbes Jahr 100? Das ist ja wahnsinnig lang. Vorher hat mir jemand erzählt, von Bekannten, die 69 Jahre geheiratet sind. Wie ist es da nicht schmuch? Aber ich muss sagen, ich habe Freude an der Tatsache, dass trotz allem immer mehr junge Leute sich auch trauen, an den Traualtar zu gehen. Ich finde das super. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Jetzt wollen wir noch an die Frage herangehen, was sind denn die Herausforderungen von einer gelingenden Ehe? Erstens einmal, tu dir nicht einbilden, wenn du heiratest, dass du jetzt den Partner, die Partnerin, die du heiratest, dass du die kennst. Um einander wirklich gut zu kennen, braucht es Jahre. Und auch dann tauchen immer wieder mal beim Partner Verhaltensweisen oder Gewohnheiten auf, die dir neu sind. Positives und Negatives. Ständig wieder mal eine neue Entdeckung. Darum ist es wichtig, miteinander zu reden. Reden, reden und nochmal reden. Kein Schwamm drüber. Nie resignieren. sich gegenseitig nie aufgeben. Und wenn euch etwas am Partner stört, dann nehmt ihn trotzdem so an, wie er ist. Aber tu für ihn beten. Tu für ihn beten. Wir haben vorhin gehört im ersten Lied, dort, wo wir dich suchen, hast du Lösungen parat. Dort, wo wir dich suchen, hast du Lösungen parat. Nimm doch das für dich, wenn der Partner, Partnerin mal auf den Wecker geht. Zuerst mit Gott reden ist sowieso besser, bevor man auf den Tisch haut. Erwarte und du erwarte von Gott, dass er euch beide verändert. Schau nicht immer nur aufs andere. Gott muss bei beiden dranbleiben, muss bei beiden weiterarbeiten. Und vergiss bei allem nicht, immer wieder zu danken fürs Gute. Wenn du zurückschaust auf deine Jahre oder Jahrzehnte von der Ehe, du hast so viel zum Danken. Schau doch auch auf das. Du immer wieder für das danken, was du schon gut erlebt hast in der Ehe. Das Danken macht nicht nur Probleme kleiner, sondern hilft auch beim Aufarbeiten von Sachen, die sich wie ein Keil zwischen euch drücken. Und wenn du deine Probleme oder ihr euch in gemeinsamen Problemen nicht unter Füße kriegt, dann nehmt Hilfe in Anspruch. Bitte so schnell wie möglich. Tun das nicht aufschieben. Hilfe in Anspruch nehmen. Zweitens, die Herausforderung von einer Ehe ist auch, ein gemeinsames geistliches Leben zu führen für Christen. Das ist gar nicht so einfach. Habt ihr als Ehepaar ein gemeinsames geistliches Leben? Fragen euch Männer einmal. Habt ihr eine Ahnung, ob eure Frau irgendwann einmal an einem Tag in der Woche ob eure Frau die Bibel liest? Wisst ihr das? Und euch Frauen frage ich, wisst ihr von euren Männern, ob die jemals beten? Nein, keine Ahnung. Wenn das eure Antwort ist, dann frage ich mich, ob dieser Tag, 17.11.19, ob dieser Tag vielleicht einmal euch einen Anstoß gibt, wieder einmal einen Anlauf zu nehmen für ein gemeinsames geistliches Leben. Dass ihr sagt, hey, ich will einfach mit dir eine Zeit, wo wir auch zusammen beten können. Ich will mit dir eine Zeit, wo wir auch zusammen die Bibel lesen können. Das schaffen wir doch. Sagen das einander so. Das schaffen wir doch. Drittens, eine weitere Herausforderung von Ehepaar ist natürlich auch ein erfüllendes Sexualleben über Jahre hin. Wir leben in einer Zeit, wo Sex eigentlich kein Tabu mehr ist. Sexualität ist ein allgegenwärtiges Thema. Durch die Medien wird sowieso aufgebauscht. Das beeinflusst. Und doch, es macht heute noch deinen Ehepaar Mühe, miteinander zu reden über die intimsten Momente von ihrer Beziehung. Es macht ihnen Mühe. Und auch da gilt, hey, redet miteinander. Sagt doch einander, was euch nicht passt oder was ihr gerne möchtet. Viertens, eine Herausforderung, der Mann wie die Frau. Ihnen beiden wird das immer wieder mal passieren, dass er auf Menschen stoßt. Die haben genau die Qualitäten und genau die Vorzüge, die euren Partner, eure Partnerin nicht hat. Da ist die Gefahr gross, dass der Teufel heimlich so Sachen in dein Herz sagt, die nicht so gut sind. Wow, So habe ich mir eigentlich meinen Mann vorgestellt. So habe ich mir eigentlich meine Frau vorgestellt. Habe ich daneben gelangt. Wenn der Flirt zum Feuer wird, wenn die Alarmglocke läutet, dann ist es meistens schon ein bisschen spät. Und was Jesus da dazu sagt, ist eigentlich klar verständlich. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Drum wehret den Anfängen. Da hilft nur eine lebenslange, grosse Offenheit im Partner gegenüber. Heimlichkeiten werden schnell mal unheimlich. Aber wer ehrlich und offen über seine Empfindungen im anderen Geschlecht gegenüber, im Partner sagt, dann nimmt das im Ehebruch jede Chance. Wenn der Mann seine Frau ganz offen erzählt, hey, die Sepp dort, also man kann einen Namen sagen, die finden so eine coole Frau. Hey, mit der kann ich so gut reden. Und die ist so lässig angelegt, immer wieder. Wenn man das offen sagt, dann nimmt das der Versuch in Kraft. Dann weiss es die Frau auch. Und das befreit den Mann zur nötigen Vorsicht. Und wenn nötig, zu der nötigen Distanz der Frau gegenüber. Und umgekehrt, auch wenn deine Frau so ganz unverblümt von den Qualitäten und der Schönheit von einem Prachtstyp schwärmt, dann haben Heimlichkeiten keine Chance. Und das ist gut. Aber ich möchte dann doch den Männern empfehlen, tun gut hören, was die Frau sagt. Vielleicht könnt ihr etwas verbessern an euch. Beide Partner müssen aufpassen, dass ihr euch das Gegenüber nicht in ein Schema, in ein Profil hineinpressen wollt von einem Traummann oder von einer Traumfrau. Macht den Murks bitte nicht. Ist ja nicht nötig, das schafft ihr nicht. Weitere Facts, was macht man, dass eine Ehe verhebt? Bis der Tod entscheidet. Das gelingt, wenn beide Eltern bewusst Verantwortung übernehmen für die Ehe und für die Familie. Wenn nicht sagt, dass der andere denkt, hey, du musst doch schauen, hey, du musst doch schauen. Nein, beide miteinander übernehmen Verantwortung für die Ehe und für die Familie. Beide Eltern tun Kind erziehen. Beide tun miteinander die Verantwortung wahrnehmen für Schulangelegenheiten der Kinder. Beide sind besorgt um gute Zeiten, qualitativ gute Zeiten mit dem Kind. Ist so dringend nötig, trotz allem Stress. Und beide erzählen den Kind biblische Geschichten und gehen die Kinder ins Bett und beten noch mit dem Land beten. Das ist nicht nur die Aufgabe des einen. Ein weiterer Punkt. Tun bitte stur, da dürft ihr mal stur und ecklig sein, tun stur dafür schauen, dass ihr als Ehepaar zu zweit Zeiten habt für euch, wo ihr könnt feiern. Und ich meine nicht nur einen regelmäßigen Eheabend. Ich meine auch, die immer wieder schauen, dass ihr mal ein Wochenende zu zweit könnt verbringen. Ohne Kind. Oder auch eine Ferienwoche. Ohne Kind. Das Zweite. Ich höre schon eure ganz stillen Unmöglichkeitsbeteuerungen. Das kann ich nicht mit meinen Kindern. Wir haben ja sowieso niemanden, der unseren Kind schaut. Ich möchte am liebsten sagen, das akzeptiere ich nicht. Ich möchte euch einfach ermutigen dazu. Macht es doch. Schaut für alles, dass da ein Weg möglich ist. Es ist so wichtig. Und dann das andere, was wir auch schon gehört haben, hier im Interview mit Welchlis, gemeinsame Freunde. Willkommen daheim, das Leben, wo wir jetzt das ganze Jahr davon reden. Das macht auch Beziehungen stark für alle Zeiten. Es ist auch gut, wenn die anderen Kinder im gleichen Alter haben wie ihr, eure Kinder. Ist ganz wichtig. Freunde, Zeit verbringen miteinander. Und ein weiterer Punkt, tut euch ganz bewusst in Gemeinde rein verknüpfen. Geht in einen Hauskreis. Gottesdienst allein ist zu wenig. Da ist Mischer zusammen und nachher geht man wieder auseinander. Tönt euch verknüpfen. Oder durch Mitarbeit verknüpfen, mitschaffen, da und dort. Schaut miteinander, wo kann ich, wo kannst du, wenn ist das möglich? Was können wir machen als Beitrag für unsere Gemeinde hier? Und nicht zuletzt ist es auch wichtig, dass jedes Ehepaar früh sich überlegt, was machen wir mal, wenn unsere Kinder ausgeflogen sind. Was machen wir mal, wenn der Mann oder die Frau pensioniert sind, wenn der Mann ständig daheim hockt? Wie gehen wir auf diese Zeit zu? Und viele Ehepaare schlittern einfach in diese Zeit hinein. Und dann gibt es doch tatsächlich Ehepaare, die scheiden noch dann. Wenn der Mann pensioniert ist, dann macht es Bumm. Ihr müsst früh euch vorbereiten und einstellen auf die Zeit. Daran denken. Wie wollen wir das machen? Was wollen wir planen? Was sind unsere Wünsche und Träume für die Zukunft? Wem wollen wir was, für was Freiheit geben? Wie tun wir uns aufteilen? Rosemarie und ich gehen zusammen in einen Gospelchor. Ich tue gerne allein mit Freunden Beton spielen. Beim Fernsehen haben wir ein bisschen andere Programme. Tennismatch und Fußballmatch sind meine Programme. Da muss man schauen, was für wer. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Stellung von Mann und Frau in der Gemeinde. Da gibt es ja immer so Sachen, die Frau sei dem Mann nicht untertan und so weiter. Was ist da dran? Ich möchte mit euch das angehen an der Bibelstelle vom Epheserbrief Kapitel 5. Dort heisst es ab Vers 21, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Das ist ganz wichtig. Bevor jetzt der Paulus etwas sagt von der Frau, über Frau, sagt er, tönt euch alle einander gegenseitig höher achten als der andere. Tönt euch einander unterordnen. Was heisst das? Nehmt es gegenüber wichtiger als dich selber. Nehmt es ernst. Sein Denken, sein Empfinden, sein so sein. Auch wenn es ganz anders ist als dein Empfinden. Sich einander unterordnen heisst, der andere höher einschätzen. Und dann, erst dann, tut der Paulus die Ehefrau anweisen, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Das ist mega stark. Das schaffen wir doch nicht. Oder nicht, Frauen? Schaffen wir das? Die andere Frage ist, wann wir das? Aber fragen wir uns doch einfach mal, was heisst das, sich im anderen unterordnen, genau gleich wie gemeint sich Jesus Christus unterordnet. Und wie du dich selber Jesus Christus unterordnest. Christus ist das Haupt der Gemeinde, der Mann ist das Haupt der Frau. Jesus als Haupt der Gemeinde sorgt für die Gemeinde. Er will mit seiner Gemeinde Ziel erreichen. Er will, dass ihr gut geht. Und unsere Herausforderung, die Herausforderung der Frau, in dem Sinn ist es dann auch, auf Gott zu hören. Auf den Mann zu hören, auf ihn einzugehen. Im Wissen, der Mann sorgt für mich. Genau gleich wie Jesus Christus für die Gemeinde sorgt, sorgt der Mann als Haupt für mich. Es geht doch nicht nur um dich, Frau. Der Mann ist schon auch dabei, eingenommen. Er achtet dich. Und du probierst ihn zu verstehen. Ihr bleibt miteinander verbunden, so wie Gott durch Jesus Christus mit der Gemeinde verbunden bleibt. Und dann sagt er zu den Männern, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich muss sagen, das ist noch viel unmöglicher. Welcher Mann kann das seine Frau so lieben, wie Jesus uns als Gemeinde liebt? Wie Jesus jedes Einzelne von uns liebt? Kann das ein Mann? Auch da könnte man sagen, das schaffen sie doch nicht. Aber der Paulus hat noch einen weiteren Vergleich, der hilfreich ist, das zu verstehen. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Männer lieben ihren Body. Jeder. Bin ich überzeugt. Und jetzt sagt oder Paulus, denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Wenn du deine Frau so genial lieb hast, dann löst das etwas aus in deiner Frau. Und sie liebt dich auch. Also das Unmögliche wird so plötzlich möglich. Kommt gut auf uns Männer zurück. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. Eine Frau, die so geliebt und geehrt wird, hört gern auf ihren Mann und gibt Liebe zurück. Die Liebe, die die Männer ihren Frauen geben, kommt auf sie zurück. Und so ein Ehebund ist geprägt von der Vergebung. Vom sich immer wieder annehmen. Es prägt von der Bereitschaft für einen Neuanfang. Und ist auch prägt vom Vertrauen auf Gott, wo uns immer wieder das schenkt, was wir nötig haben für unser Gegenüber. Und auch das immer wieder gibt, was wir brauchen für unseren Glauben, für unser Unterwegssein mit Jesus. Und darum sind gesunde Ehen ein Segen von Gott. Sie sind das Fundament für eine gesunde Gemeinde. Und sie sind das Fundament für ein gesundes Volk. Wir müssen nicht etwas vorpredigen. Wir müssen etwas vorleben und dürfen das vorleben, wo Jesus Christus durch uns macht. Als Mann, als Frau oder auch als Ehepaar. Amen. Vater im Himmel, wir staunen über das Wunder von deiner Schöpfung. Du hast das so genial gemacht. Und wenn wir zurückschauen, müssen wir auch sagen, es könnte nicht besser sein. Du hast auch gute Ideen gehabt von diesen zweierlei Menschen. Es war eine gute Idee gewesen. Und dass du die Ehe geschaffen hast, ist ein Wunder. Danke vielmals für das Geschenk. Danke, dass du uns alle immer wieder bereichern tust und bevollmächtigen tust, zu dem sein, zu dem zu stehen, wo wir sind, im Alltag, Tag für Tag, überall, wo wir sind und gehen. Mach du uns zu eindrücklichen, lebensfrohen Kindern von dir, die in die Welt leuchten. Danke vielmals. Amen.